Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Geschwister, ich grüße ganz herzlich, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen im neuen Jahr. Ich möchte am Anfang beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht allein gelassen hast, dass du in unser Leben gekommen bist. Herr, was für ein großes Glück, was für ein unverdientes Glück, dass du zu uns sprichst, dass du Wert darauf legst, dass wir deine Gedanken erfahren. Herr, dass du uns retten willst, gerettet hast, dass wir deine Kinder, dass wir Gottes Kinder geworden sind. Was für ein Glück, ein unverdientes Geschenk. Und jetzt gib auch Gnade für diesen Gottesdienst, für diese schwache Predigt. Herr, dass dein Geist sie so leitet und dolmetscht, dass bei denen, die jetzt zuhören, deine Stimme zu hören ist. Wir bitten dich von ganzem Herzen, segne uns und lass uns dann wiederum ein Segen für andere sein. Amen. Ja, Esko hat uns schon die Jahreslosung vorgestellt. Die ist ja enorm lang, aber je kürzer, desto einprägsamer. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte anfangen mit einem kleinen Schlüsselerlebnis, das schon viele Jahre zurückliegt und einer meiner damals noch kleinen Söhne hat da auch eine Rolle drin gespielt. Er hatte ein kleines Plastikflugzeug, das war sein Lieblingsspielzeug. Und er ließ es fliegen da oben auf dem Laubberg bei Voestes, dort wo das kleine Wäldchen ist. Und eines Tages kam er nach Hause ganz betroffen. Ich war gerade bei einer Predigtvorbereitung für Sonntag, war wahrscheinlich Samstag. Und er sagte mir, Papa, mein Flugzeug ist abgestürzt. Und da hat sich ein Teil gelöst, vorne die Spitze. Und die war wichtig, damit das Flugzeug, du bist ja, glaube ich, so Hobby, Modellflugzeug-Fan. Das Ding flog jedenfalls nicht mehr. Und das liegt jetzt irgendwo dort oben im Wald. Ja, und ich sage, ja, aber eigentlich habe ich keine Zeit. Aber ich muss ja mitgehen. Fängt ja gleich an zu weinen. Also gehen wir da hoch und fangen an zu suchen. Dickes Laub auf allen Vieren rumgekrabbelt, wühl, wühl, such, such. Und wir haben nichts gefunden. Von der Straße her schauten schon Leute, was machen die denn da? Und ich war verzweifelt, mir lief die Zeit weg, ich kann doch nicht hier, ja. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt beten wir einfach mal. Dann haben wir uns beide hingekniet dort. Dann habe ich gesagt, jetzt beten wir, dass Gott uns hilft. Und er hat gesagt, der Kleine, da gehen Leute auf der Straße, die gucken schon. Ach, egal, ich bete jetzt. Und dann habe ich dafür gebetet, Herr, hilf uns doch jetzt das Flugzeug zu finden, dieses Teil. Es ist doch so wichtig für meinen Sohn. Und ich sage Amen, mach die Augen auf und da liegt es. Also das war das war ein Erlebnis. Das war doch eine Gebetserhörung. Halleluja. Ja, und jetzt sind wir bei der Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist genau das, was ich damals empfunden habe. Ja, ich glaube ja, ich weiß, dass Gott das alles kann. Ja, aber jetzt in dieser Situation, hilf mir. Wenn wir einen einzigen Bibelvers jetzt so betrachten, das sind ja nur 5 Worte, dann wollen wir uns natürlich auch den Kontext anschauen, in den dieses Wort hineingesprochen wurde und von Jesus Christus, von Gott, der die Bibel hat schreiben lassen, auch mit hineingenommen worden ist, ins Markus-Evangelium dort. Das muss rein, dieses jämmerliche, hilflose Gebet: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, was heißt denn das, ich glaube? Das muss ja erklärt werden. Heute sagen Leute ja, ich glaube auch, dass nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder wann auch immer die und die Partei an die Regierung kommt, oder ich glaube, dass das hier mit der Umwelt so und so weitergeht. Ja, Glauben, was ist Glauben? Glauben ist nicht Wissen. Dann gibt es auch noch eine andere Version des Glaubens vor einigen, das waren schon etliche Jahre, auch bis hinein in die Kreise der Gläubigen. Diese Kraft des positiven Denkens müssen wir anzapfen, die ist in uns. Und dann stellen wir uns vor, jawohl, das will ich erreichen und da werde ich jetzt drauf zugehen. Und diese Technik, die funktioniert ja auch scheinbar ohne Gott. Nee, das ist es auch nicht. Das ist etwas anderes. Deshalb, wenn wir jetzt diesen kurzen Vers ergänzen, ich glaube, Klammer auf, an Jesus Christus, Klammer zu, hilf meinem Unglauben, Jesus Christus gegenüber, in Klammern. So verstehen wir den Vers vom Kontext, von Gottes Wort her. Es geht um den Glauben, um das Vertrauen auf Jesus Christus, auf die Person des für uns gestorbenen und auferstandenen Herrn aller Herren, König aller Könige. Im Kapitel 9, Markus, finden wir am Anfang, wie Jesus mit 3 seiner Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, auf einen Berg ging. Die anderen ließ er zurück unten im Tal, und dort auf dem Berg öffnet sich plötzlich der Himmel und Petrus und die 2 anderen sind total platt. Herrlichkeit kommt plötzlich aus dem Himmel, umstrahlt sie. Plötzlich sehen sie Jesus im Gespräch mit Mose aus dem Alten Testament und Elia. Ach, die sind platt, die kippen um, die können diese Herrlichkeit nicht ertragen. Jesus öffnet ihnen für kurze Zeit einmal die himmlische Herrlichkeit. Ja, und dann gehen sie wieder runter. Dann gehen sie runter ins Tal, in das Tal dort unten, wo alles so läuft, wie es eben auch heute läuft, wo Menschen sind mit ihren Nöten, mit ihrer Verzweiflung, mit ihrem Nicht-Weiter-Wissen, mit ihren Hoffnungen, mit ihren Enttäuschungen. Und da geht es dann um einen Mann mit seinem Sohn, der von einem Dämonen besessen war. Und dieser Mann, der hatte guten Grund zu sagen, um es mal heute neudeutsch zu sagen, ich habe fertig. Der war wirklich am Ende, der wusste nicht mehr, was er mit diesem Jungen machen soll. Der Dämon, der ihn da besetzt hatte, der hat ihn hin und her gerissen, der hat ihn stumm gemacht, der konnte sich nicht mehr äußern. Das war eine ganz, ganz, ganz schlimme Sache, eine Tragik. Wie ein Epileptiker. Er verkrampfte sich, hat Schaum vor dem Mund gehabt. Niemand konnte ihm helfen. Ja, ein sogenannter hoffnungsloser Fall, von den Ärzten vielleicht austherapiert. Geht nichts mehr. Müssen wir uns mit abfinden. Ja, und jetzt kommt es dazu, dass sie diesen Jungen zum Herrn Jesus bringen. Und jetzt war die Spannung natürlich da. Was kann er jetzt machen? Im Johannesevangelium Kapitel 15 sagt der Herr Jesus, Ohne mich könnt ihr nichts tun. Glauben wir das? Es gibt Situationen im Leben, wo wir es nicht glauben, weil wir sagen, oh, hier. Aber es gibt auch Situationen, wo es ganz eng wird und wo wir wirklich sagen, ich kann nicht mehr. Herr, wenn du da jetzt nicht durchhelfst, Eskort solche Dinge auch erlebt. Die entscheidende Hilfe kommt von Jesus. Lesen wir in Vers 9. Als sie aber vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemand sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten. Und sie behielten die Worte für sich. So, und jetzt kommen sie zu diesem armen Mann. Und dann geht es wieder los. Der Junge fängt wieder an zu toben. Die anderen können nicht helfen. Und jetzt kommen sie zum Herrn Jesus. Und er sagt auch noch diese wichtigen Worte, die er auch heute zu uns spricht. Ganz kurzer Satz. Bringt ihn her zu mir. Bringt ihn her zu mir. Boah, das ist ein Befehl. Jesus möchte gerne diesem jungen Mann, diesem Vater und seinem Kind helfen. Bringt ihn her zu mir. Oh, wie viele Leute gibt es, wie viele Möglichkeiten gibt es in unserer Welt, wo es auch heißt, nee, hier, der kann helfen oder der kann helfen oder du musst das nehmen und das musst du schlucken und das darfst du machen und da musst du diese Übung machen oder was auch immer. Jesus sagt, bringt ihn her zu mir. An anderen Stellen, an vielen anderen Stellen sagt er Ähnliches. Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Kommt her zu mir, ihr Kaputten und Kranken, ihr Hoffnungslosen oder vielleicht sogar Lebensmüden, ihr Verzweifelten mit euren Sorgen, ihr Einsamen. Kommt her zu mir. Vielleicht drohende Arbeitslosigkeit, Krankheit, Streit und Trennung, gebunden an eine Sucht, die nicht loslässt. Und da fühlt man sich manchmal so brutal hilflos. Ich habe doch schon so und so versucht und das habe ich versucht und es geht nicht. Was kann ich denn jetzt noch machen? Bringt ihn her zu mir, sagt Jesus. Oder komm mit deiner Not zu mir. Kennen wir das? Mal das Herz so richtig ausschütten bei Jesus Christus. Meinetwegen, ich gehe in den Wald und dann sage ich, Herr, jetzt muss ich mal auspacken, jetzt muss ich dir mal alles sagen, was mich bedrückt und was mich bedrängt und wo ich nicht weiterkomme und wo ich in Sünde gefallen bin und wo ich dranhänge an irgendetwas, was mich nicht loslässt, was nicht gut ist, was mich kaputt macht. Das muss ich dir jetzt mal sagen. Bring ihn her zu mir, sagt Jesus. Komm her zu mir mit deiner Not. Das ist die Lösung, das ist der Ausweg, das ist der erste Schritt raus aus dem Dilemma. Zu Jesus kommen, zu ihm rufen, zu ihm beten. Am besten mit aufgeschlagener Bibel. Dort stehen doch die Verheißungen. Ich bin dabei, mir seitenweise Verheißungen aufzuschreiben aus der Bibel. Die kriegst du gar nicht alle in den Kopf rein. Aber was ist das für ein Schatz? Und immer wieder beim Bibellesen stößt du auf eine Verheißung. Schnell unterstreichen, aufschreiben, annehmen für mich. Damit will ich durch den Tag gehen heute. Mit dieser Verheißung. Siehe, ich bin bei dir. Bei dir. Ich helfe dir. Ich tröste dich. Wunderbares Wort Gottes. Das sagt dir nicht irgendjemand, sondern das sagt Gott zu mir persönlich, wenn ich sein Wort im Glauben lese und annehme. Ein gutes Bild für Hilflosigkeit ist für mich immer, wenn ich, und das ist schon einige Male gewesen, wenn ich auf dem OP-Tisch liege. Die Grünmaskierten laufen um mich herum und dann kommt einer und setzt mir die K.O.-Spritze und dann weiß ich, Mann, jetzt bin ich total hilflos, jetzt kann ich nichts mehr machen, jetzt bin ich denen ausgeliefert, ich will ja gesund werden. Thomas Schröder guckt schon so. Ja, ich will ja Hilfe haben, aber ich habe Angst. Ich merke schon, ich werde langsam müde. Noch schnell aus dem 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, du bist bei mir. Dann bin ich weg. Das mache ich immer so. Das meine ich ernst. Das mache ich so, bevor ich abtrete, bevor ich mich nicht mehr selbst in der Hand habe, dass ich einfach mich jetzt in die Hand des Herrn lege. Und dann, wenn ich aufwache, dann kann ich sagen, danke Herr, danke, dass du da bist, dass du geholfen hast, dass du dem Arzt Weisheit gegeben hast, dass ich wieder gesund werden darf. Bei dir bin ich geborgen, Herr. Ich preise dich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ach, mein Glaube ist oft ein klappriger Glaube. Von Zweifeln und von Anfechtungen angegriffen. Und das ist immer ein Elend, wenn man sich so schwach fühlt und nicht weiß, wie wird es ausgehen? Manchmal kann der Glaube ins Wackeln kommen, wie bei einem Erdbeben. Kennen wir auch. Vielleicht als Ehepaar, Familie, manche Situationen, wo einem dann, wie man so schön sagt, ganz schön die Muffe geht. Gesundheit, Arbeitsplatz, die Kinder. Aber wir dürfen niemals vergessen und niemals übersehen, dass Gott, dass Jesus Christus das alles mitkriegt. Und nicht nur, dass er das so vielleicht mit einem Auge so registriert, sondern sein Aufmerksamkeitsscheinwerfer ist voll auf mich gerichtet. Jede Regung in der Seele, jede Angst, jeder Zweifel, das ist bei ihm, wenn ich es mal so ausdrücken darf, auf seinem Schirm. Und er hilft und er tröstet. Aber das kann er nur, wenn ich zu ihm komme. Das kann er nur, wenn ich dieses Wort aufschlage. Dort, wo sein Trost, seine Hilfe, seine Wegweisung, auch seine Ermahnung, wo er sagt, nee, so geht's nicht. Schluss jetzt damit. Oh Herr, vergib mir. Alles wichtig, um wieder klarzukommen. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Die ganze Kraft von Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, befindet sich eins zu eins in Jesus Christus. Jesus ist Gott. Zu Weihnachten ist Gott Mensch geworden, kleines Menschlein, das süße Jesuskind. Aber er ist erwachsen geworden und dann wurde immer mehr die Macht und die Kraft sichtbar. Satan, der uns auf den Fersen ist, und zwar täglich 24 Stunden, überlegt sich hier eine finstere Macht. Wie kann ich den, ich hätte schon fast gesagt, aufs Kreuz legen, aber das passt hier nicht. Wie kann ich den zu Fall bringen? Wie kann ich ihn dazu führen, falsche Gedanken, falsche Taten, wie kann ich den irgendwo in die Sackgasse führen? Der ist auch ständig unterwegs. Umso mehr brauche ich Jesus, dass ich an ihn bleibe, dass ich auf ihn mich ausrichte, dass ich schon morgens sein Wort aufschlage, weil ich ja noch gar nicht weiß, was bringt dieser Tag. Ich muss doch sicher sein können, dass ich da durchkomme. Bringt ihn her zu mir. Komm her zu mir. Kommt her zu mir, all ihr mühseligen und beladenen, ihr kaputten. Jesus hat das Entscheidende getan. Deswegen hat auch unsere Gemeinde hier ein Kreuz an der Wand hängen. Das ist ja nicht irgendwie nur ein Schmuckstück oder irgendetwas. Das ist ein, ja, so ähnlich hätte man auch einen elektrischen Stuhl hier hinhängen können. Das ist ein Hinrichtungsinstrument. Dort, wo sich Jesus Christus für meine Sünden hat hinrichten lassen. Und als Gott meine Sünden auf ihn warf, da ist er zu Recht gestorben. Er war voller Sünden in diesem Moment. Aber es waren meine Sünden. Und das glaube ich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gerade dann, wenn ich wieder in dieses berühmte Fettnäpfchen getappt bin. Herr, ich glaube, du vergibst wieder. Ja, du vergibst, reinigst und du richtest mich wieder auf. Er ist der Sieger. Er ist der Sieger über die Mächte der Finsternis, die mich kaputt machen wollen. Und er ist der Sieger über die Schuld, über die Sünde, über die Neigungen, die da manchmal hochkommen, über die falschen Worte, die plötzlich rausspringen und jemanden verletzen. Er ist Sieger. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube an dich, Herr Jesus. Du bist der Sieger über die Hölle. Du bist der Sieger über den Teufel. Du bist der Sieger über die Sünde, über alle Umstände. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, ich komme mir vor wie ein kleines Kind, das sich um seinen starken Papa, ja, an ihn klammert. Da habe ich das Bild auch vor mir mit unseren Kindern. Das war ein Ort der Geborgenheit für sie. Mit den kleinen Händchen haben sie hier dann festgehalten. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe nicht meine Hände nach hinten gemacht, sondern gesagt, jetzt hängst du hier. So. Nee, dann kamen meine Hände, die Hände des Papas oder der Mama auch, und haben ihn umschlossen. Und so ist das mit Gott, wenn ich mit meinem kleinen Glauben mich hier an ihn klammer, auch an diese fünf Worte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In dem Moment, in dem ich als Ohnmächtiger zu ihm komme, dann wird seine Allmacht mich umgeben. Und ich brauche mich nicht zu fürchten. Ich komme durch. Oh, der Herr schenke es, dass das auch bei uns im neuen Jahr so sein darf. Denn es wird, ja, da muss ich kein Prophet sein. Es werden immer wieder Schwierigkeiten kommen. Manchmal kleine, manchmal größere, manchmal kommt es knüppeldick. Aber Jesus ist da. Fürchte dich nicht, sagt er in Jesaja 43, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, ich halte dich fest. Ich verbinde mich mit dir, wenn du deinen schwachen Glauben bringst. Ja, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Warum sagt der Mann das damals? Weil sein Glaube so klein war, seiner Ansicht nach. Was ist denn das schon, dieser kleine läppische Glaube? Und der Herr freut sich und sagt, hör mal, du machst's genau richtig. Ich nehme dich an, ich helfe dir. Dieser Vater, der war ja so verzweifelt. Was sollte er machen? Er wusste, dass Jesus helfen kann. Und er kam. Und er bekannte seinen kleinen Glauben. Und er erfuhr, wie der Sohn heil wurde. In dem Moment, in dem Jesus einen Platz einnimmt, Da muss automatisch eine andere Macht weichen. Es gibt keinen luftleeren Raum, in uns nicht und hier in der ganzen Welt nicht. Entweder Jesus Christus besetzt diesen Ort oder mein Herz oder es ist die Macht Satans. Es gibt kein Zwischending, so zwischendurch irgendwie, so ein bisschen da und ein bisschen da. Und darum habe ich immer gelernt, als ich mich mit 28 bekehrt habe, mach, habe ich es noch im Ohr, mach ganze Sache mit Jesus. Ha, was heißt denn das, mach ganze Sache? Lies die Bibel, dann steht's. Die 10 Gebote. Oh, was für ein Wegweiser, was für ein wunderbarer Wegweiser. Und dann wird das Versagen deutlich. Ach, das schaffe ich ja gar nicht. Du sollst nicht lügen, sollst nicht stehlen. All diese Dinge, was sich da im Herzen alles abspielt. Hilfe, ich brauche dich, Herr. Bring den Herr zu mir. Komm zu mir, bring mir das, ich helfe dir. Ach, das ist so eine wunderbare kurze Begebenheit in der Bibel, die für uns geschrieben ist. Der Sohn, vielleicht das Bild, der kranke Sohn, für dein Problem. Und du, der du dieses Problem hast. Und jetzt komme ich zu Jesus und darf abladen. Hier hast du das. Ich kann mich erinnern bei meiner Bekehrung. Das habe ich alleine für mich gemacht. Ich habe so viel gehört. Ich hatte einen, wahrscheinlich schon mal erzählt, einen Hauskreis mit guten Leuten, die sich sehr um mich gekümmert haben. Und die mir auch gesagt haben, hör mal, alles das, was du jetzt schon über Jesus weißt, das musst du mal festmachen in deinem Leben. Haben die mir gesagt, ich habe das so gemacht, der andere hat das so gemacht. Und ich habe es dann eben so gemacht. Ich bin zu Hause dann nach einer durchzechten Silvesternacht, habe ich mich dann in mein Zimmer verkrochen und habe gesagt, so jetzt ist Schluss, aus, Mann, wieder so viel getrunken und das muss jetzt anders werden. Ich mache das jetzt, was die mir gesagt haben. Und dann habe ich angefangen, ich habe mich einfach hingekniet und habe angefangen mit Jesus zu reden und habe ihm das immer alles gesagt. So ähnlich hier auch. Ich glaube und hilf meinem Unglauben. Bist du wirklich da? Oder ist das alles nur ein Märchen? Diese Gedanken, die waren auch da, aber dann habe ich das gespürt. Ich habe das gespürt, okay, andere spüren das vielleicht nicht, aber bei mir war es klar. Plötzlich habe ich gemerkt, oh, jetzt kann ich wieder durchatmen und dann sprudelte es über meine Lippen. Da musste ich fast gar nichts dazu tun. Meine ganzen Sünden habe ich erzählt. Och, und was ist mir alles in den Sinn gekommen? Von der Kindheit meiner Mutter das Geld aus dem Portemonnaie geklaut und das gemacht und all die Sachen, die nicht in Ordnung waren. Das muss alles raus. Früher gab es ja zum Glück, sage ich, noch kein Internet oder sowas. Bei mir waren es dann stapelweise Zeitschriften, die da versteckt im Zimmer waren. Raus damit, raus in die Mülltonne. Bücher, alles Käse, was da, okkulte Geschichten. Weg damit, alles weg. Ah, jetzt endlich. Und dann, ich habe nicht viel dazu getan. Am nächsten Tag, dann habe ich schon bei mir dort im Reisebüro, dort, wo ich gearbeitet habe, dann haben meine Kollegen und Kolleginnen schon gewusst, hör mal, der Peter, der hat irgendwas erlebt mit Gott. Was ist denn jetzt los? Und dann habe ich erzählt. Ja, so einfach war es, aber es war ein Kampf. Es war ein dicker Kampf. So, und jetzt muss ich langsam landen. Ich habe einen lieben Freund in Ostdeutschland, den ich gerne öfter besucht habe, bei Diensten unterwegs gewesen. Bei ihm zu Hause war es immer ganz besonders. Er erzählte, wie sie die Zeit des Kommunismus erlebt haben, wie die Stasi ihnen dauernd so knapp auf den Fersen waren, wenn ein Auto kam vor ihnen, vors Haus, kommen Sie jetzt, holen Sie uns ab. Die Kinder waren auch schon ganz zittrig damals. Davon hat er immer gerne noch erzählt, wie sie durchgebracht worden sind mit Gottes Hilfe. Und dann hing im, oder hängt immer noch wahrscheinlich, im Wohnzimmer an der Wand ein Spruch. Den möchte ich uns auch noch fürs neue Jahr auch noch mitgeben, um diese Losung zu unterstreichen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da stand, gestern ist vorbei. Morgen ist noch nicht. Heute hilft der Herr. Boah, das ist eine gute Parole. Für jedes Jahr des für jeden Tag des neuen Jahres. Gestern ist vorbei. All das, was schiefgelaufen ist, was der Herr vergeben hat. Morgen, was kommt denn da alles? Ist noch nicht. Aber heute hilft der Herr. Und morgen ist morgen heute oder so ähnlich. Und so können wir jeden Tag so in den Tag gehen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Habe ich dir nicht gesagt, sagt Jesus zu Maria, der Schwester von Lazarus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben wirst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und dann hat sie die Herrlichkeit Gottes gesehen. Der Lazarus ist auferstanden. Den letzten Vers noch, Römer 10, Vers 9, da sagt Paulus, geleitet vom Heiligen Geist, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will mir für dieses Jahr wieder neu vornehmen, jeden Tag mir Zeit zu nehmen, ganz bewusst mit Gott zu sein. Nicht, weil ich es muss oder weil es erwartet wird, weil es eine Pflichtübung ist. Nein, weil ich Hunger habe nach Hilfe, Hunger nach Liebe, nach seiner Liebe, weil ich Hunger habe nach ihm, nach Jesus. Von Corrie ten Boom stammt das folgende Zitat. Gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Ja, ich glaube. Hilf meinem Unglauben, Herr. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.